Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Kaltes Wasser, dem Podcast rund um die ersten Schritte und das Thema Anfang. Schön, dass ihr wieder dabei seid und von Menschen lernen wollt, wie sie ihre Ideen umgesetzt haben. Mein Name ist Tilman Vorhoff und ich unterhalte mich heute mit meinem Gast darüber, wie man mit Gegenwind umgeht und wie wichtig es ist, sich mit Positivität zu umgeben, um vor allem auch mit anonymem Hass, der einem im Internet und auch sogar im Briefkasten entgegengebracht wird, umgeht. Mein heutiger Gast ist Christine Steffens. Sie ist Gründerin und auch Geschäftsführerin vom Sonnenblumenhof, einer Kindertagesstätte und Seniorenheim in einem, und hat in Nienhagen in der Nähe von Hannover diesen Generationshof gegründet. Ich freue mich, dass sie heute zugeschaltet ist. Hallo Christine.
Hi.
Schön, dass du da bist. Ja, wie fühlt es sich an nach der ersten Woche? Was ist dein Gefühl aktuell?
Ach, das ist echt ein absolutes Achterbahnfahren der Gefühle. Also es gibt Momente, da könnte ich glücklicher nicht sein und freue mich, dass jetzt endlich alles losgeht. Andererseits gibt es auch Momente, wo ich auf dem Boden sitze und einfach nur noch denke, lasst mich einfach heulen, holt mich hier irgendwann wieder ab. Also die erste Woche ist natürlich sehr chaotisch. Es kommt viel zusammen, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Und aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass es jetzt auf jeden Fall einmal losgeht. Ich habe jetzt 4 Jahre an dem Konzept gearbeitet oder an der Umsetzung gearbeitet. Und da ist das natürlich so der große Moment jetzt, worauf man lange hingearbeitet hat, ne?
Mhm. Du sagst gerade, du hast 4 Jahre an dem Konzept gearbeitet. Das heißt, du hattest vor 4 Jahren die erste Idee oder die ist dir in den Kopf gekommen. Magst du einmal kurz berichten oder dich zurückversetzen in diesen Moment, wo du das erste Mal gedacht hast, hey, das ist was irgendwie noch nicht so auf der Welt so vorhanden ist und was die Welt aber braucht. Und wie es dann weitergegangen ist.
Hätte ich damals noch gewusst, worauf ich mich alles einlasse, hätte ich wahrscheinlich gedacht, lass den Scheiß. Also ich bin tatsächlich etwas naiv an die ganze Geschichte rangegangen. Das muss ich wirklich jetzt im Nachhinein gestehen und sagen. Weil einfach momentan in Deutschland die Betreuung von Kindern rechtlich gesehen gar nicht mit der Betreuung von Senioren in einer Firma passieren darf. Das heißt, es sind tatsächlich auch 2 Firmen, die ich jetzt unter mir habe. Und das eine ist eben gemeinnützig, das andere ist nicht gemeinnützig. Das heißt, da sind auch diese ganzen rechtlichen Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Und die Idee kam tatsächlich aus dem Privaten heraus, weil meine Oma gestorben ist und mein Opa hat selber einen Bauernhof. Und ich mache eben diese ganzen Versicherungsgeschichten und sowas für ihn alles. Und dann hatte er zu mir gesagt, ich habe jetzt noch 5 Jahre, die mache ich hier den Hof noch und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr, also informier dich mal, wo ich dann hin kann. Ja, und dann habe ich mich so angefangen, mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen und habe mir halt gedacht, ich kann meinen Opa mit seinen Hunden und der jetzt noch mit Schweine und Kühe und allem drum und dran, den kann ich nicht in so ein typisches Pflegeheim stecken, wo er dann nur sein kleines Zimmer zur Verfügung hat. Also das hat mir alles irgendwo nicht so ganz gepasst. Und dann habe ich eben zu dem Zeitpunkt in der Bank, ich habe mich auf Seniorenbetreuung spezialisiert, also ich habe Nachlässe, Betreuungsfälle und sowas alles gemacht. Das heißt, ich kannte eben aus diesem Bereich auch einfach die Zustände in den Heimen und wollte eben einfach nicht, dass er in so ein Heim geht. Ja, und dann saßen wir irgendwann mal beim Grillen und wir haben mal für meinen Bruder nämlich auch, also ich habe einen kleinen Bruder, der zu dem Zeitpunkt 4 war und wir haben ganz lange nach der passenden Kinderbetreuung gesucht. Ja, und dann saßen wir halt so an so einem Grillabend und ich sage, ach, lass den ganzen Scheiß doch einfach zusammenhauen. Nehmen wir einfach den Opa, nehmen wir den Bruder und wir packen einfach alles zusammen und dann werden die sich schon verstehen. Ja, haben alle gelacht. Ich habe auch erst gelacht. Und dann hat mich aber dieser Gedanke nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich zu googeln, ob es denn sowas überhaupt gibt und habe halt nichts Vergleichbares gefunden. Und dann eben angefangen, mich mit Businessplänen zu beschäftigen, wie man überhaupt sowas aufbauen kann, was es für Möglichkeiten gibt.
Was für ein Zeitfenster war das von diesem Grillabend oder einem Grillnachmittag, die dich diese Idee dann nicht losgelassen hat und den ersten Google-Recherchen, bis du dann wirklich konkrete Schritte eingeleitet hast?
Also es hat 2 Tage gedauert, bis ich gegoogelt habe, weil ich nachts nicht schlafen konnte, weil dieser Gedanke immer wieder hochkam. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt guckst du mal, ne? Und bis wirklich so die ersten konkreten Schritte waren, das hat tatsächlich, ich würde jetzt so sagen, fast so 1, 2 Monate gedauert. Aufgrund dessen, ich habe dann erstmal angefangen, okay, wenn du was gründen willst, dann musst du irgendwo einen Businessplan haben, weil du musst irgendwo Gelder herkriegen. Ich hatte nicht das Eigenkapital, um jetzt zu sagen, ich kaufe mir jetzt aus meinem Eigenkapital irgendwo einen Hof. Ne, das heißt, diese ganze Geschichte musste erstmal passen und dadurch, dass ich halt aus der Bank komme, wusste ich, was du für Anforderungen hast, eben wenn du so eine Immobilie kaufen willst und dann auch noch als Gründungsunternehmen. Das heißt, ich habe halt wirklich erstmal angefangen, den Businessplan grob zu schreiben und habe mir dafür eine Vorlage aus dem Internet auch wirklich rausgezogen und bin an dieser Vorlage, habe mich einfach langgehangelt und habe erstmal alles geschrieben, was ich dachte, was rein muss.
Und dieser Businessplan, das ist jetzt zum Beispiel so eine Anforderung, die man braucht.
Genau.
Okay.
Also ist für die meisten Banken ist oder überhaupt, wenn egal, ob du mit Banken, Investoren, egal mit wem du sprichst, von jedem, dem du Geld haben möchtest, die möchten erstmal sehen, dass du was, ja, einen Plan hast. Einen Plan hast, was die Umsätze angeht, wie viel Ertrag du erreichen kannst, wie viel Gewinn du irgendwann auch machen kannst. Das heißt, diese Sachen musst du eben erstmal verschriftlichen, bevor du überhaupt dich irgendwo meldest.
Und was konntest du mit deinem Background, hast du das aber selber dann irgendwie so ein bisschen auch mit der Vorlage aus dem Internet dich dann gehangelt sozusagen?
Genau, ich bin aber tatsächlich einmal auch ganz böse auf die Nase gefallen. Ich bin nämlich mit diesem Businessplan dann zu meiner Bank auch gegangen und habe denen das vorgelegt und habe gesagt, hier, ich habe mal was zusammengeschrieben, schaut euch das mal an. Und die haben mir dann direkt gesagt, nee, das reicht nicht. Das ist nicht gut genug, da muss noch viel mehr kommen, da muss noch viel mehr hinter. Und dann habe ich mich mit einer Unternehmensberatung zusammengesetzt. Da gibt es auch Fördertöpfe zum Beispiel für. Also ich habe diese Unternehmensberatung damals auch gefördert gekriegt. Ich musste die Hälfte selber zahlen und die andere Hälfte wurde eben bezahlt. Und dann habe ich diese Unternehmensberatung ja in Anspruch genommen, die mir dann sozusagen meinen kompletten Businessplan nochmal überarbeitet haben. Wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, würde ich nicht nochmal so machen, weil es hat einen Haufen Geld gekostet. Also wirklich, wir reden hier von 2.000, 3.000 Euro, die eben nur für diese Erstellung von dem Businessplan draufgegangen sind. Und im Endeffekt bist du dann bei einer Bank, sollst deinen Businessplan vorstellen und jemand anders hat ihn aber geschrieben. Das heißt, du kennst nicht mehr jede Zahl, du kennst nicht mehr jedes Komma, du kennst nicht mehr jeden Satz. Und das war für mich sehr, sehr schwierig dann beim nächsten Gespräch mit der Bank, weil die dann natürlich Nachfragen haben zu diesem Businessplan und dann hast du da Zahlen, wo du gar nicht weißt, wo die herkommen. Und daher würde ich das zum Beispiel nicht nochmal machen, sondern hätte dann einfach, ich habe es jetzt auch im Nachhinein, meinen eigenen Businessplan nochmal komplett selber überarbeitet und fahre damit halt viel, viel besser als vorher mit dem Überarbeiteten von der Unternehmensberatung. Das ist einfach Geld, was man sich sparen kann.
Alles klar, ja, das ist immer gut, wenn man Geld sparen kann. Das heißt, wie viele Businesspläne hast du denn insgesamt geschrieben? Den allerersten, dann nochmal den du von der Unternehmensberatung bekommen hast, und dann hast du nochmal einen geschrieben.
Also insgesamt habe ich, glaube ich, bestimmt 15 geschrieben,
Ui.
weil es bei uns ja darum geht, unser Konzept ist ja immer passend auf einen Standort geschnitten. Und du musst ja auch im Businessplan beschreiben, warum du genau diesen Standort gut findest oder warum du genau denkst, dass dort das passend ist. Beziehungsweise ist ja auch bei unserem Konzept es so, dass ich je nach Standort mehr Zimmer, mehr Wohnungen, das passt sich dann ja alles an. Das heißt, immer wenn ich mir einen Standort angeguckt habe, musste ich dementsprechend auch den Businessplan anpassen. Das waren sehr viele Nächte mit sehr vielen Zahlen.
Okay, also Businessplan schreiben, das hast du jetzt drauf.
Das geht jetzt innerhalb von 2 Stunden los. Ist das angefangen und fertig.
Also falls ihr das ganze Konzept dann nochmal an einem anderen Standort nochmal aufbaut, dann ist der Businessplan auf jeden Fall keine Hürde mehr.
Nein, definitiv nicht.
Und wie lange hat das dann gedauert? Also ich höre gerade so ein bisschen raus, ihr habt euch auch anscheinend mehrere Standorte ausgeguckt, ne? Also du hast gegoogelt, du hast dann gemerkt, okay, das gibt's anscheinend nicht, dieses Konzept. Okay, ich will es selber machen. Dafür brauche ich Geld. Gehe ich zur Bank. Bank will einen Businessplan haben. Und dann hast du ein paar Businesspläne auch erstellt.
Und dann brauchst du für diesen Businessplan ja, wie du gerade auch gesagt hast, anscheinend ja auch schon irgendwie so einen Standort, weil der ja auch mit in den Businessplan integriert sein muss, damit man weiß, wie viel Kapital brauche ich, um diesen Bauernhof zu kaufen oder das Grundstück. Und ja, wie war es dann, diese Suche nach einem geeigneten Grundstück? Weil ich glaube, das ist ja, also ich kenne es aus Köln, wenn man hier eine Wohnung oder ein Haus sucht, das ist schon nicht einfach. Wie sieht's da im Bauernhof-Business aus?
Ja, das war tatsächlich das, was jetzt am längsten gedauert hat. Also wir sind da auch einmal ganz kläglich gescheitert beim ersten Versuch. Wir haben das Ganze, oder ich habe das Ganze eben an einem Standort, den ich wirklich als passend empfunden habe, schon sehr, sehr weit gehabt dann. Wir hatten mit der Gemeinde alles geklärt. Es war die Finanzierung stand. Der Bauantrag war gestellt, also da waren wir wirklich schon, ich sag mal, das war ein Jahr komplett Arbeit, was in diesen Standort gesteckt hat, der eben auch passend war eigentlich. Und dann hat sich leider mit dem Bauantrag rausgestellt, dass auf dem gesamten Grundstück Naturschutzgebiet ist. Und wir haben dann tatsächlich noch ganz lange versucht, über einen Anbau zu gehen, über Bau nur mit Naturmaterialien, begrüntes Dach und. Also da hätte die Gemeinde auch wirklich sehr, sehr viel mitgemacht, weil die das Projekt gerne an dem Standort gehabt hätten. Aber dann war eben das Ausschusskriterium, sage ich mal, dass wir dann eben die Nachricht gekriegt haben, wir hätten noch bauen dürfen mit erheblichen Mehrkosten, aber das wäre alles noch irgendwo machbar gewesen. Aber wir hätten das Grundstück nicht für unsere Zwecke nutzen können, weil wir hätten keine Wege legen dürfen, also keine Steinwege über das Grundstück. Ja, und dann haben sie mir halt gesagt, naja, sie können ja Wege aus Rindenmulch legen. Ja, schieb mal einen Rollator über Rindenmulchwege, das funktioniert nicht.
Nicht so gut, nee.
Nein, nicht so gut. Ja, also das war tatsächlich auch sehr schmerzhaft, ich habe da lange dran geknabbert, weil da natürlich sehr viel Geld in das Projekt dort schon geflossen ist. Der Architekt musste bezahlt werden, der Bauantrag musste bezahlt werden. Also da war wirklich schon sehr viel Investition auch reinfach ist da schon reingegangen. Ja, aber gut, wenn es nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. Und danach war es jetzt wirklich sehr schwierig, einen neuen Standort zu finden. Wir haben jetzt 1,5 Jahre gesucht, bis wir jetzt den passenden hier gefunden haben.
Also allein die Suche hat jetzt nochmal 1,5 Jahre gebraucht, um nicht nochmal genauso ja, hinzufallen, wie es beim ersten Mal dann war.
Ja, genau. Okay.
Ja, wie war das, was war das ein Gefühl, nachdem das mit dem ersten Grundstück nicht geklappt hat? Also ich nehme mal an, ja, du hast ja vorhin schon gesagt, das war auch jetzt die erste Woche, war jetzt eine Achterbahnfahrt, aber das klingt auch schon so ein bisschen nach einer Achterbahnfahrt, die ersten 4 Jahre. Man hat ein Grundstück gefunden, es passt alles, man hat auch schon die ersten Ideen mit dem Architekten durchgesprochen und dann kommt doch noch wieder was in die Quere und man fängt eigentlich wieder oder ja, musste von vorne anfangen.
Ja, komplett. Schmerzhaft, wirklich. Ich war auch mehrmals an dem Punkt zu überlegen, okay, lassen wir es jetzt oder mache ich weiter? Aber mich hat halt einfach die Idee nicht losgelassen. Und vor allem auch, was mir wirklich dann geholfen hat, irgendwo das durchzustehen auch, war, dass dieses Feedback, was von außen kam, einfach so überwältigend war. Also wir sind damit dann an die Öffentlichkeit gegangen über Instagram und Facebook und wir hatten innerhalb von einem halben Jahr eine Warteliste von fast 100 Leuten. So, aus ganz Deutschland. Ich habe teilweise Nachrichten gekriegt, das Faszinierendste, aus der USA von einem Pärchen, was quasi ausgewandert war und so nach dem Motto, wo müssen wir denn hinziehen, damit wir zu ihnen kommen können? Also das ist dieses Feedback sozusagen, was immer von außen gekommen ist, war wirklich das, was einen dann durchhalten lässt. Ne? Was dann wirklich, wo man sagt, okay, komm, die Nachfrage ist da, es scheint ja nicht nur dir zu gefallen, sondern auch anderen Leuten. Dann steh jetzt halt wieder auf und mach weiter.
Mhm. Und du hast ja eine Warteliste von 100 Leuten, die eigentlich nur darauf warten, dass es irgendwie weitergeht und losgeht und dieser Hof, diese Vision dann auch Realität wird. Du hast jetzt gesagt, du hast viel Rückenwind bekommen und hattest ja auch die Gemeinde irgendwie direkt auf deiner Seite. Gab es auch Gegenwind?
Es gibt immer Gegenwind. Also es ist tatsächlich so und das kann ich auch wirklich jedem sagen, der irgendwo überlegt, sich selbstständig zu machen. egal, also das ist gerade, wir sind ein soziales Projekt, wir sind durchgehend ja für jede Generation irgendwo, ist es für jeden, dass wir was helfen, was Gutes tun wollen. Aber dein Projekt kann so sozial und so gut sein, wie du möchtest. Es gibt immer jemanden, der ein Problem damit hat. Aus welchen Gründen auch immer, das reicht auch einfach nur, dass deine Nase vielleicht nicht passt oder es ist ganz viel auch wirklich Neid. So, die machen irgendwo ihr Ding, ich selber traue mich nicht, also haue ich denen mal ein paar Stöcker in die Beine. Also ja, es ist immer Rückenwind.
Also das ist war dann eher Gegenwind so auf Instagram von Leuten, die einfach mal was so luftlos lassen wollten, oder war es auch Gegenwind irgendwie?
Also eher wirklich anonym zum Beispiel, dass anonym bei der Stadt angeschwärzt wegen irgendwelchen Sachen, die gar nicht gestimmt haben. Anonyme Telefonterror wirklich, weil natürlich ja auch meine Handynummer ja oder diese Geschäftsnummer sozusagen ja auch einfach im Internet ist, damit man uns erreichen kann, wusste ja nun mal. Dann wurde anonym quasi das Telefon die ganze Zeit blockiert, also immer wieder angerufen, damit kein anderer durchkommt. Also wir haben da schon so einiges durch, ne? Aber das ist halt einfach, das ist halt einfach wirklich so ein Thema, wenn du einfach was machst, was andere Leute vielleicht auch gut finden, aber selber sich nicht trauen umzusetzen, dass sie es dann dir irgendwo schlecht machen.
Ja, schade, dass es solche Leute auf jeden Fall irgendwie gibt. Ja. Und dass man nicht sagen kann, hey, das ist eine coole Sache, finde ich super.
Ja, aber ich würde sagen, inzwischen muss man es halt auch einfach so sehen, wenn du Leute hast, die ein Problem damit haben, dass du etwas umsetzt, dann scheinst du zumindest laut genug zu sein, dass es andere mitkriegen. Und das ist inzwischen eher, also ich sehe es jetzt eigentlich eher als Kompliment. Es hat mich eine Zeit lang hat mich wirklich belastet, gerade auch diese Anrufe. Wenn du irgendwann mal denkst, Alter, das Handy klingelt schon wieder 3 Stunden durchgehend durch einfach. Aber ja, im Endeffekt heißt das ja irgendwie, dass wir schon so eine Reichweite haben mit dem Projekt, dass es andere halt aufmerksam macht.
Ja, da entwickelt man wahrscheinlich dann auch irgendwann so eine Art Abwehr, wenn das Telefon an sich schon klingelt, ne? Dass du denkst so, boah, nee, schon allein das Telefon klingelt, aber es ist vielleicht nur deine Mutter, die anrufen möchte. Aber du gehst schon mit einer ganz schlechten Stimmung zum Telefon, weil du denkst so, oh, das schon wieder.
Ja, definitiv. Also es gab auch wirklich eine Zeit, da habe ich nämlich nicht mehr getraut, ans Telefon zu gehen, weil ich dachte, ich werde wieder von irgendwelchen Leuten anonym beleidigt. So, du gehst ans Telefon, unbekannte Nummer, war ganz gleich mit Schweißausbruch, Herzrasen, aber gut, inzwischen stehe ich da drüber.
Okay, und das hat sich so 1,5 Jahre dann auch gezogen?
Ja, eineinhalb, aber ein Jahr ungefähr, ja.
Okay, wie bist du damit, also wie hast du es geschafft, das irgendwann, ja, umzudrehen, dieses Gefühl, und eher Kraft daraus zu schöpfen?
Indem ich wirklich mich auf die Anrufe konzentriert habe, zum Beispiel, die gekommen sind und die positiv waren. Oder auch einfach dieses ganze positive Feedback, die ganzen positiven Nachrichten, die du mal kriegst. Also ich bin ganz, ganz viel auch wirklich auf Netzwerkveranstaltungen gegangen, also bevor das mit Corona war natürlich. Aber ich habe wirklich viel versucht, diese Idee mit verschiedenen Leuten zu besprechen. Und dadurch kriegst du gutes Feedback, und aus diesem Feedback musst du sozusagen deine Kraft wieder ziehen.
Also mehr und mehr mit noch so vielen Leuten wie auch möglich über die Idee einfach zu reden, die dann auch entsprechend dir Rückenwind geben, Tipps geben auch noch.
Ja, genau. Das ist das Einfachste, was du halt machen kannst, um wirklich für dich selber noch mehr Kraft zu kriegen, ne?
Okay. Wie war das, als du die Idee zum allerersten Mal formuliert hast und vielleicht so in deiner Familie oder sowas zum ersten Mal vorgestellt hast, was du so vorhast? Kann ich mir vorstellen, dass da viele auch sagen, ist ja eine ganz schön gewagte Sache.
Ja, definitiv. Ja, also es war sehr gemischt, sage ich mal, ne? Ich meine, von der Familie ist es nun mal so, ich bin 28, ich bin schon sehr lange mit meinem Freund zusammen. Da haben natürlich alle eher erwartet, wenn du dann so um die Ecke kommst und sagst, ich möchte mal mit euch reden, ich habe da was, dann denken natürlich alle eher, okay, Heirat, Kind, so diese Richtung. Und
endlich.
Und wenn du dann um die Ecke kommst und sagst, nee, ich würde mich gerne selbstständig machen, ich habe da so eine Idee, und dann auch noch sowas, was ja eben nicht von heute auf morgen passiert, und auch einfach ein großes Volumen dahinter hat an Investitionen und Zeit auch einfach. ja, haben erstmal alle geschluckt. Aber ich muss halt auch sagen, also ich kriege zum Beispiel von meinem Mann einfach wahnsinnig viel Unterstützung. Der ist immer dabei, der ist auch derjenige, der mich immer wieder aufgebaut hat, wenn ich so Momente hatte, wo ich gesagt habe, ich...
Schmeiß das Handtuch.
Genau, holst wieder irgendwie 10 Briefe aus dem Briefkasten und 9 davon sind scheiße, blöd gesagt. Wo dann so Momente sind, wo du sagst, ach nee, jetzt reicht. Wo er dann sagt, nein, reicht noch nicht. Wir können noch, wir machen weiter, es geht noch weiter und jetzt los, ran. Ne? Und das hilft halt wirklich. Also wenn du Menschen in deiner Umgebung einfach auch hast, die das unterstützen, was du tust und dahinter stehen und dich immer wieder pushen, kannst du einfach auch selber mehr erreichen.
Ja, cool. Ja, schön, wenn man solche Menschen hat, auf jeden Fall, die einen unterstützen. Du hast aber in den ersten 4 Jahren warst du komplett alleine mit dem Aufbau quasi eigentlich, ne?
Ja, genau. Also ich bin auch immer noch, ich bin alleinige Firmeninhaberin, ich bin alleinige Gründerin. Ich sag mal, die Verantwortung liegt wirklich alleine bei mir. Inzwischen ist es jetzt aber so, dass einfach ab seit dem 1.9. jetzt, ja, wir jetzt ein Team sind. Ich Mitarbeiter habe, worauf ich auch sehr stolz bin, weil im Endeffekt sind das Leute, die mir wirklich dieses Vertrauen schenken und sagen, hier, du schaffst mir einen sicheren, guten Arbeitsplatz. Und ja, jetzt sind wir ein kleines Team und wir werden zum 1.10. werden wir nochmal mehr. Also so langsam wächst es.
Mhm. Ja, so langsam kommt es ins Rollen.
Genau.
Und ihr groovt euch dann jetzt ein bisschen ein. Was war für dich jetzt so ein bisschen der größte Sprung ins Wasser, wo du sagst, okay, hier habe ich echt, das ist jetzt ein ganz schönes Risiko, was ich eingehe, aber das die Vision, die ich habe, die ist viel größer und ja, ich muss jetzt mal ins Becken springen.
Mhm. Tatsächlich das erste Mal, wenn du dich, also war bei mir zumindest der Punkt, wenn du dich damit beschäftigst, wie teuer so ein Hof ist. Da reden wir meistens so vom 4-fachen, 5-fachen von einem normalen Einfamilienhaus. Und wenn du diese Kosten so das erste Mal hörst, da bist du schon erstmal ein bisschen am Schlucken. Inzwischen ist es so, dass ich mir dann denke, oh, nur? Okay. Gut. Also irgendwann ist dieses Verständnis für die Zahlen anders einfach. Also man denkt einfach dann in anderen Dimensionen irgendwann. Gerade weil wir ja hier auch von der Vision her sagen, es wird nicht bei diesem einen Hof bleiben. Die Nachfrage ist zu groß. Wir waren jetzt hier bei dem Hof, wir waren innerhalb von 2 Wochen voll, komplett voll. Und es wird eben auf andere Höfe hinauslaufen. Das heißt, ich habe mich inzwischen an dieses Volumen, was irgendwo auf meinen Schultern auch liegt, gewöhnt. Aber das ist so der erste Moment, wo man wirklich denkt so, okay. Ja, und tatsächlich, als die erste Mitarbeiterin angefangen hat. Ja, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ich selber auch so mit Arbeitsvertrag fertig machen und so, das war alles noch ganz entspannt, ne? Und dann war so dieser Moment so, oh, heute ist ihr erster Tag. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin. Das war echt so ein Moment von, okay, gut, jetzt wird es irgendwo ernst. Bis jetzt war es so, warst du nur für dich verantwortlich und klar für den Aufbau der Firma, aber dadurch, dass man sich jeden Tag damit beschäftigt, verliert man da auch irgendwo so diesen Abstand zu. Und jetzt auf einmal bist du halt noch verantwortlich für andere Menschen.
Mhm. Wie ist es jetzt nach einer Woche, Teamleiterin?
Gut. Also ich muss sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass ich wirklich gute Leute ausgewählt habe und wir ein tolles Team sind. Ich meine, es war auch jedem, also das habe ich in den Vorstellungsgesprächen zum Beispiel auch sehr offen kommuniziert. Wir sind ein Gründungsunternehmen, es wird chaotisch in den ersten 1-2 Monaten. Da werden Sachen auf uns zukommen, die wir uns nicht erdenken können. Und wir müssen die ersten 1-2 Monate enger zusammenarbeiten, als man es vielleicht einfach im normalen Alltag dann tut. Und da haben sich auch alle bewusst für entschieden und gehen halt diesen Weg mit. Und das macht es jetzt wirklich einfacher. Also da ist keiner dabei, der sagt, ich habe jetzt aber eigentlich seit 20 Minuten Feierabend, sondern da packt jeder noch mit an. Da geht es auch um die Aufgaben verteilen. Da wird dann nicht gesagt, in meinem Arbeitsvertrag steht aber das und das, sondern das ist jetzt einfach, jeder weiß, man muss gerade da anpacken, wo es halt gerade sein muss.
Mhm. Wie sieht dein aktuell so dein Tagesablauf dann aus? Jetzt nachdem die erste Bewohnerin auch eingezogen ist. Ihr habt ganz viele Tiere auf dem Bauernhof. Ich habe selber mal auf dem Bauernhof auch gearbeitet für ein Jahr, auch in meinem freiwilligen sozialen Jahr. Das ist viel Arbeit. Ja, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Wie viele Stunden kriegst du noch so an Schlaf?
Also es gibt keine feste Tagesstruktur bei mir. Also das gibt es wirklich nicht, weil jeder Tag von den Terminen anders ist, jeder Tag ist vom Aufbau anders, von den Anforderungen anders. Also das geht los mit Zoom-Calls, Telefon-Calls, das ist aber auch Stall ausmisten, das ist auch sich um den Treppenlift kümmern, dass der eingebaut wird und da 5000 Stunden hinterher zu telefonieren. Also es ist wirklich jeden Tag unterschiedlich. Ja, Arbeitszeit.
Also du bist gerade noch so ein bisschen Feuerwehrfrau und es haben sich jetzt noch keine Routinen eingelebt. Ist aber dann wahrscheinlich irgendwann mal das Ziel, ne? Wenn dann ab und zu noch ein paar mehr Mitarbeiter vielleicht auch dazukommen.
Ja, also ich habe das, also das Personal oder überhaupt die Unternehmensstruktur ist von Anfang an von mir so geplant, dass ich nicht aktiv im Tagesgeschehen mitarbeiten werde, sondern ich bin sozusagen die Problemlöserin. Ich bin die, wo, wenn irgendwas brennt, dann bin ich da und dann bin ich dafür zuständig. Das ist einfach, damit ich eben auch ja, andere Sachen noch machen kann, mich eben auch zum Beispiel dann auf die Ausweitung konzentrieren kann oder wie auch immer und eben auch einfach, wie gesagt, das tun kann, was an dem Tag noch anfällt, was halt nicht zum normalen Tagesablauf gehört. Ne? Aber wie gesagt, eine feste Arbeitszeit gibt es nicht.
Okay. Ich meine, ist ja auch spannend, wenn man ganz viele neue Sachen sich mal mit beschäftigen muss. Da lernt man viel dazu.
Ja.
Und das ist ja auch was sehr Wertvolles.
Ja.
Gab es in der Zeit bis es jetzt auch wirklich losgegangen ist, du hast gerade schon gesagt, dein Mann hat dich sehr viel unterstützt, moralisch und emotional zur Seite gestanden. Gab es jemanden, der für dich so eine Art Mentor war oder mit dem du Sachen auch immer durchsprechen konntest? Bei vielen ist es ja auch so, dass man mal, wenn es an das erste Mal Steuern geht, dass man da mal die Eltern fragt und so weiter. Oder war Google dein bester Freund?
Google, mein Freund und Helfer.
Okay.
Also, ich muss sagen, ich habe wirklich sehr lange nach einem Mentor gesucht, weil ich es gerne gehabt hätte. Ich hätte gerne jemanden gehabt, mit dem ich mich irgendwo austauschen kann. Im Endeffekt
für was, wenn ich fragen darf? Für das ganze Business? Für
alles. Oder? Auch einfach mal, dass du jemanden mal fragen kannst, würdest du jetzt nach links oder rechts gehen? So, ne, wenn du so an so Entscheidungen bist, welchen Weg würdest du jetzt gehen? Aber dadurch, dass es halt einfach ein Unternehmen ist, was es so noch nicht gibt, gibt es halt auch einfach keinen in dem Bereich, den ich das fragen kann. Bis ich das aber verstanden habe, hat es ein bisschen gedauert. Also, wie gesagt, ich habe sehr lange irgendwo Beratung gesucht. Ich habe auch versucht, über verschiedene Fördertöpfe oder Fördermöglichkeiten, gibt es in jeder Stadt ja so Startups, Gründungszentren, wo man eben sich beraten lassen kann. Die konnten mir auch mal in Teilbereichen helfen, ja, aber nicht in den wirklichen Sachen. Ich muss aber sagen, dass es mir im Endeffekt jetzt so, wenn man die letzten Jahre reflektiert und auch reflektiert meine Person vorher und meine Person jetzt, dass es mich unheimlich hat wachsen lassen, dass ich alleine dadurch musste. Und dass ich eben nicht diese Verantwortung an jemand anderen abschieben konnte. Und weil ich habe ja den gefragt und der hat das gesagt, deswegen habe ich das so gemacht. Sondern im Endeffekt habe ich alle Entscheidungen getroffen, ich bin den Weg selber gegangen und das hat mich im Endeffekt auch sehr viel stärker und auch einfach wachsen lassen. Ne?
Mhm. Und du bist jetzt auch verantwortlich, du wärst verantwortlich dafür, wenn es nicht geklappt hätte, du bist jetzt aber auch, du kannst es ja auch auf die Fahnen schreiben und stolz drauf sein, dass es geklappt hat. Du hast gesagt, du hast viel gelernt, für welche Lernerfahrungen bist du besonders dankbar?
Dass es immer irgendwie weitergeht. Es geht immer irgendwie weiter. Selbst wenn man denkt, das war jetzt, ich habe alles in den Sand gesetzt, jetzt ist alles vorbei, es geht immer irgendwie weiter.
Und wenn es auch erstmal kurz irgendwie abwärts geht, geht es danach auf jeden Fall ja. Auch wieder
ja.
Aufwärts.
Ja, mhm. Es gibt immer irgendeinen Weg zurück.
Cool. Ja, ich würde sagen, das war jetzt schon sehr, sehr viel. Hast du noch einen letzten Tipp für die Menschen da draußen, die auch irgendwie eine Idee im Kopf haben, das vielleicht mal mit der Familie durchgesprochen haben und ja, auch damit spielen, ihre Idee irgendwie Realität werden zu lassen?
Nicht zu lange nachdenken, sondern einfach machen. Also selbst wenn es noch nicht perfekt ist und selbst wenn es noch nicht alles organisiert ist, anfangen. Anfangen und machen. Und dadurch entsteht meistens viel, viel mehr, als man sich erdenken konnte.
Ja, das sind schöne Schlussworte, würde ich sagen. Vielen Dank, liebe Christine, dass du heute deine Erfahrungen und von deiner Reise bis zur Eröffnungswoche vom Sonnenblumenhof mit uns geteilt hast.
Ja, danke für die Einladung, Mensch.
Sehr gerne.
Ja, das war's wieder mit dem Podcast Kaltes Wasser. Schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo ich mich mit der lieben Tanja Zierenstein über ihr Unternehmen und ihre Idee unterhalte, warum es sich lohnt, an Business-Ideen-Wettbewerb teilzunehmen und warum es sich auch besonders lohnt, an einer Idee festzuhalten, die jetzt gerade bei Ihnen in der Corona-Zeit ja, richtig an Fahrt aufgenommen hat. Bis dahin folgt mir gerne hier bei Spotify oder sonst wo, wo ihr eure Podcasts hört, damit ihr das nicht verpasst. Oder auch auf Instagram, wo es viel Behind the Scenes auch gibt und auch immer ja, kleine Ausschnitte aus den Podcasts. Bleibt dran an euren Ideen und springt rein ins kalte Wasser. Bis zum nächsten Mal.